Bonjour, Monsieur Wick. Und willkommen in der Resistance.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
Ja, so sieht's aus. Ich wollte letzte Woche noch nicht so deutlich sagen, damit ihr überhaupt wieder einschaltet. Aber die liebe Frau Wollner weilt noch immer im Französischen.
Nein, doch.
Ja, der müsste gar nicht meckern, es ist wie es ist. Sie meldet sich ja aber auch diese Woche von unterwegs, wie das da heißt, wenn sie eine Tankstelle in der Walachei der Camargue gefunden hat, in der sie da gerade unterwegs ist. Denn wie es scheint, dampft in Frankreich gerade nicht nur die Rentenkacke, sondern auch die Mineralölkacke. Sämtliche Tankstellen sind da irgendwie nahezu ausgetrocknet. Was da los, Frau Wollner?
Hallo, lieber Tom. Hallo, lieber Rest. Ich sammle ja Urlaubsanekdoten und diesmal habe ich keine toten Pferde dabei. Diesmal habe ich einen Krimi mitgebracht. Ich bin in Frankreich, da wird gestreikt. Das machen die Franzosen gerne, das können die gut. Und in den letzten Tagen haben die Raffinerien gestreikt. Sprich, es gibt kein bis wenig Benzin. Und heute war der Tank leer. Ich bin in der Camargue angekommen und hatte mich unterwegs immer schon gewundert, warum alle Tankstellen zu haben, mir nichts Böses dabei gedacht. Und dann unsere Wirtin gefragt. Sie hat sich schon fast so ein bisschen entschuldigend geäußert. Vom Streik erzählt und meinte, sie hält mal Augen und Ohren offen nach einer Tankstelle, die noch was hat, sieht aber düster aus. Beim Abendessen um 17.47 Uhr hat sie mir dann eine E-Mail geschrieben, es gab eine neue Lieferung bei der einen Tankstelle. Ich habe alles sofort stehen und liegen gelassen, los ins Auto, zur Tankstelle, zum Glück noch keinen Wein getrunken, um 18.03 Uhr da gewesen. Es gab einen Rückstau, fast bis auf die Schnellstraße, ungefähr 70 Autos vor mir, im Schneckentempo, alle paar Minuten eine Autolänge. Das war alles relativ gesittet, aber trotzdem zittern bis zum Schluss, ob es reicht. Ich habe eine geschlagene Stunde in der Schlange gestanden, zwei Zapfsäulen gab's und der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, als das Auto vollgetankt war, den habt ihr, glaube ich, noch in Deutschland gehört.
Wir freuen uns so oder so über eine Stunde Film voller Gäste. Wir haben Keanu Reeves für euch. Den hat Anna getroffen, bevor sie nach Frankreich abgehauen ist, zum Kinostart des vierten Teils von John Wick, während ich mit dessen Regisseur Chad Stahelski gesprochen habe. Unter anderem über das wichtige Thema Sicherheit an Filmsets, weil er selbst mal das schlimmst Vorstellbare wirklich miterlebt hat, dass nämlich ein Schauspieler mit einer versehentlich scharf geladenen Requisitenwaffe erschossen wurde. 1993 war das, Brandon Lee beim Dreh von The Crow. Vor 1,5 Jahren ist es tragischerweise dann wieder passiert am Set von Rust, als Alec Baldwin versehentlich die Kamerafrau Helena Hutchins mit einer scharf geladenen Filmwaffe erschossen hat. Und da wollte ich jetzt sehr gerne mal Chad Stahelskis Sicht auf dieses tragische Thema hören und wie er es an seinen Actionfilmsets heute eigentlich ausschließt, dass sowas Schlimmes passiert. Sehr spannendes Treffen, das hört ihr gleich. Vorher gibt's aber Besuch von Lars Kraume. Der hat uns in den vergangenen Jahren unter anderem mit seinen Filmen Das schweigende Klassenzimmer und Das schönste Mädchen der Welt sehr verzaubert. Und hat dieses Jahr auf der Berlinale seinen neuen Film Der vermessene Mensch vorgestellt. Ab diesem Donnerstag auch im Kino, genau wie John Wick 4. Und damit mit Der vermessene Mensch fangen wir an. Es ist 1904, die deutschen Kolonialstreitkräfte haben große Gebiete in Südwestafrika, also im heutigen Namibia, besetzt. Und im Film wird hier der junge Ethnologe Alexander Hoffmann Zeuge von einem gigantischen, unfassbaren Kriegsverbrechen, über das zu Hause im Deutschen Reich damals natürlich einfach überhaupt gar nichts kommuniziert wird.
Leutnant, was sagen Sie? Wir sind nur Frauen und Kinder. Wir sind hier vollkommen vom Nachschub abgeschnitten. Und wenn die Krieger der Herero uns angreifen, brauchen wir jede Patrone. Hat überhaupt keinen Sinn, Munition für ihre Weiber und Bälge zu verschwenden.
Ja, macht überhaupt keinen Sinn. Und wir haben ja auch mehr als genug Wasser hier an der Quelle.
Genau.
Wie?
Leutnant, Bajonette aufpflanzen. Auf 10 Meter machen wir den Ausfall und stechen sie ab.
Bitte sicher, Oberleutnant!
Bewaffnete deutsche Streitkräfte versperren im von ihnen besetzten Südwestafrika Frauen und Kindern mit Waffengewalt den Weg zu Brunnen und Wasserstellen, um sie qualvoll verdursten zu lassen, damit deren Männer und Väter, also die Krieger der Herero und Nama, ihren Aufstand gegen die Besatzer fallen lassen und sich schön weiter von den Kolonialverbrechern ausbeuten lassen. Das war ein massenhaft systematischer Genozid damals, lange bevor die Nazis das mit Juden und anderen von ihnen sogenannten Nicht-Ariern gemacht haben. Und trotzdem wissen wir nur allgemein sehr wenig über diese Zeit um die Jahrhundertwende. Im Film geht's ein paar Jahre davor schon los, 1896, mit einer Kolonialausstellung des Deutschen Kaiserreichs in Berlin. Sowas wurde damals auch Völkerschau genannt. Und war nichts anderes, als dass Menschen aus den afrikanischen Kolonialgebieten hier rüber geschifft wurden, um sich dann in, wie es hieß, landesüblichen Traditionen und Gewändern gaffenden reichen Deutschen zu präsentieren. Da wird auch dieser junge Ethnologe Alexander Hoffmann aufmerksam. Für ihn, ja, ist alles, was mit Rassenvergleichen zu tun hat, reine ethnologische Wissenschaft, angeheizt und befeuert von seinem alten, weißbärtigen Uniprofessor, den Peter Simonischek spielt. Hoffmann, naja, er verliebt sich nicht wirklich, das wäre zu platt, aber er connectet auf einem erstmal offenbar wahren menschlichen Interesse mit der Herero-Frau Kezia Kambazembe. Unfassbar toll gespielt von der Namibierin Girly Charlene Yazama. Ihretwegen reist er Jahre später selbst nach Deutsch-Westafrika, wie das zu der Zeit damals heißt, und wird dann dort Zeuge dieses Genozids, selber in einer Lage, in der er es nicht offiziell anprangern oder nach Hause melden kann, weil er sich blöderweise abhängig gemacht hat von einem deutschen Offizier.
Ich erhalte einen Tadel, aber Sie werden keine Einheit mehr finden, die einen Verräter bei sich haben will. Wir könnten natürlich auch unseren Streit vergessen und uns zusammentun. Ich biete Ihnen Schutz und wir teilen 50-50.
Ich erinnere mich sehr gut, wie ich auf der Berlinale in diesem Film gesessen habe und vieles von dem, was ich gesehen habe, wirklich ganz schwer auszuhalten fand. Wegen Unwissenheit auf der einen Seite, Fassungslosigkeit auf der anderen, wegen der Schwere dieser extrem realistischen Bilder an Originalschauplätzen in Afrika gedreht und wegen diesem ausufernden, unfassbaren Rassismus damals, den wir heute natürlich nochmal ganz anders wahrnehmen und der, wenn wir uns das alles aus heutiger Sicht angucken, wirklich wahnsinnig wehtut. Ich musste also mit Lars Kraume ganz dringend über Der vermessene Mensch reden. Er hat ja auch das Drehbuch selbst geschrieben und ich nehme jetzt an dieser Stelle schon vorweg, dass dieser Film natürlich unter namibischer Beteiligung entstanden ist. Mittlerweile wurde der Film auch mehrfach vor Ort gezeigt und hat vom Kultusministerium des Landes großes Lob bekommen für seine realistische Darstellung dieser Kolonialverbrechen damals und auch der gleichzeitigen Wahrung und dem Umgang mit den Kulturgütern, den Kultureigentümern von Nama und Herero, also dieser beiden Stämme, um die es im Wesentlichen geht. Und das ist leider auch nicht immer selbstverständlich, dass das bei Filmdrehs so berücksichtigt wird. Hier wurde es.
Ich habe gerade zum Lars Kraume schon gesagt, wir treffen uns irgendwie auch immer nur auf der Berlinale.
Ja.
Trotzdem herzlich willkommen bei uns.
Ja, danke schön. Du wirst wahrscheinlich viel öfter auf der Berlinale sein als ich. Ich bin ja nur alle 3-4 Jahre.
Ja, genau, richtig. Du musst immer erst einen Film gemacht haben, genau, um auf der Berlinale sein zu können.
Genau.
Ich dagegen muss ihn mir wie viele Kolleginnen und Kollegen nur angucken. Wobei, ich meine, ich will nicht jammern, aber auch das kann anstrengend sein, wenn du eine gewisse Anzahl von Filmen innerhalb einer sehr geringen Anzahl von Tagen dann guckst. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren, wir haben uns das ja selber ausgesucht mit diesem
Job hier.
Genau, ich würde auch gerne mehr Filme gucken, ich komme gar nicht dazu so richtig.
Wie findet das statt, wenn du Filme guckst, wenn du es gerade ansprichst? Mittlerweile auch mehr über Streaming zu Hause oder gehst du selbst noch gern ins Kino?
Also ich gehe wahnsinnig gern wieder ins Kino. Ich war in der Pandemiezeit auch echt vorsichtig, weil es mir dann einfach, weil ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe, dann als wir alle so panisch waren. Seit es wieder geht, gehe ich gerne ins Kino und dann gucke ich zu Hause, habe ich irgendwann mir aber auch schon vor vielen Jahren mal einen Beamer aufgehängt und habe auch eine Leinwand und so. Also ich versuche schon, die Filme groß zu gucken. Ich finde schon, dass es ein Unterschied ist.
Ja, definitiv. Bist du dann so in deinem eigenen Metier unterwegs, so Richtung, sag mal, in erster Linie Autoren, Filmer?
Du meinst, welche Filme ich gucke?
Innen oder gehst du, wenn du ins Kino gehst, dir den nächsten großen Blockbuster und gehst dir dann Avatar angucken?
Beides. Ich guck, also wenn man diese Unterscheidung machen will, ich gucke alles Mögliche. Ich finde das Tolle am Filmemachen sind ja die vielen Facetten, die es gibt. Aber ich habe zwei Teenager-Söhne und mit denen gehe ich auch gerne in totale Mainstream-Filme.
Ja. Nach dem Schweigenden Klassenzimmer, das war 2018, das ist also auch schon 5 Jahre her mittlerweile, sind wir jetzt in Der vermessene Mensch in den deutschen Kolonialverbrechen mittendrin, über die ich, was mir der Film wieder gezeigt hat, deswegen danke für den Geschichtsunterricht, über die ich erstaunlich wenig gewusst habe. Ist dir das im Machen des Films oft begegnet, dass Menschen gesagt haben, ich weiß da eigentlich gar nicht wirklich was drüber?
Also erstmal hoffe ich, dass es kein Geschichtsunterricht ist, der kommt hoffentlich sozusagen am Rande mit, sondern dass es auch als Film einfach wirklich funktioniert, ist wichtig, als auch einfach als Erzählung, dann archaische, zeitlose Erzählung, um sozusagen einen jungen Mann im Kontext dieses schrecklichen Kolonialkrieges, dieses ersten Genozid des 20. Jahrhunderts, der versucht sozusagen seine eigene Moral zu sortieren und überhaupt zu eine eigene Position zu finden, das ist ja eigentlich die Erzählung. Aber natürlich soll dieser Film auch das unerzählte Kapitel dieses Kolonialkriegs zwischen 1904 und 1908 im heutigen Namibia, damals Deutsch-Südwest, stattfand, erzählen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, weil ich an dem Geschichtsunterricht hängen geblieben bin. Wie war die Frage?
Nee, ob du das, also das mit dem Geschichtsunterricht, ich schiebe das gerne im bestmöglichen Sinne gemacht.
Ja, ja,
ne? Also das wäre nicht der klassische, langweilige Geschichtsunterricht der Schule, sondern weil du ja eben auch das lieferst mit dem Film.
Achso, du wolltest wissen, wie viele Leute das eigentlich wissen.
Ob dir das oft begegnet, dass Leute gesagt haben, du Mensch, das ist so ein Thema, da weiß ich ehrlich gesagt oder wusste ich bisher auch wenig drüber.
Ja, ja, also ganz viele Leute wissen gar nichts. Ich habe es immer gemerkt, dass als ich nur in der Vorbereitung war oder beim Drehbuchschreiben, wenn ich davon erzählt habe, dass die Leute so ganz still wurden und einfach gar nicht weitergeredet haben, weil sie dann ganz oft einfach nicht wirklich was dazu zu sagen hatten. Es ist immer noch kein richtiger Schulstoff. Da kommt man auch gar nicht richtig an diesem Thema mal vorbei. Deshalb wissen es viele nicht. In den letzten Jahren wurde es ja irgendwie ein bisschen bekannter durch diese Diskussion um die ethnologischen Sammlungen, gerade hier in Berlin, ums Humboldt-Forum und die Rückgabe der Raubkunst, die dort gelagert ist, aber auch der eben menschlichen Überreste. Und dieses Thema haben wir dann ja so sehr ins Zentrum gestellt, weil wir eben bei historischen Filmen, die ich jetzt schon öfter gemacht habe, ich finde immer, sie müssen sozusagen eine Bedeutung in der Gegenwart haben und nicht einfach nur von Ereignissen erzählen, die 120 Jahre in diesem Fall zurückliegen. Und für die Gegenwart ist es einfach so, ich kann nicht verstehen und mir kann auch keiner erklären, warum wir immer noch tausendfach menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten in Deutschland in den Kellern von irgendwelchen Archiven von irgendwelchen Museen haben, warum die nicht alle zurückgegeben wurden.
Die sich auch nach wie vor teilweise weigern, das rauszugeben.
Das kann ich nicht sagen, ob die sich alle weigern. Es ist nur Fakt, dass sie noch da sind und allein das finde ich skandalös. Man muss sich das ja nur mal im umgekehrten Fall vorstellen, dass deine Familienangehörigen, Vorfahren in einer Kiste in Windhoek liegen. Du würdest ja auch nicht ruhen, bis die sozusagen anständig bestattet sind. Ich verstehe einfach genau nicht, was da los ist. Und deshalb haben wir diesen Punkt zum Beispiel ins Zentrum der Geschichte gerückt, weil es eben dann aus der Geschichtserzählung wirklich in die Gegenwart und auch in die Zukunft verweist. Wie wollen wir denn mit Ländern wie Namibia in Zukunft irgendwie zusammenleben, wenn wir noch so ein unangesprochenes Erbe haben?
War das auch Hauptantrieb für dich, dich filmisch mit einem Thema auseinanderzusetzen, was zumindest in meiner Wahrnehmung eben auch filmisch noch nicht häufig umgesetzt worden ist.
Also es gibt überhaupt keinen Kinofilm über diese deutsche Kolonialzeit. Es gibt einen wichtigen Roman von 78, Morenga von Uwe Timm, und der wurde auch fürs Fernsehen als Dreiteiler verfilmt, Anfang der 80er. Aber es gibt keinen Kinospielfilm. Und in dem Roman von Uwe Timm geht es um die sogenannte Schutztruppe, also um die Soldaten, die dort in Namibia waren, und natürlich auch um die Aufstände und kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber dieses Thema dieser Ethnologiegeschichte, also wie es überhaupt dazu kam, wie man, die meisten Leute, es fängt ja mal damit an, ganz viele Leute, wenn du ihnen von Ethnologen, die haben kein richtiges Bild davon, was ist ein Ethnologe, wie kamen diese Artefakte und Kunstgegenstände und menschlichen Überreste nach Deutschland in die Museen, wie muss man sich das vorstellen? Und auch das fand ich interessant, mal zu erzählen, was dieses Dilemma war der Ethnologen Anfang des, also im späten 19., frühen 20. Jahrhundert, dass sie einerseits natürlich ein großes Interesse an den Kulturen hatten, sie erforschen wollten, und in diesem Forscherdrang aber natürlich auch immer gleich die Zerstörung inkludiert war. Ist ja klar, in dem Moment, wo sie anfing, Dinge abzukaufen oder zu stehlen oder sich auf irgendwelchen Wegen zu beschaffen, haben sie natürlich auch diese Kulturen beraubt und zerstört und sind immer schon eingedrungen in die Kulturen. Also dieser Forscherwille einerseits und diese Zerstörungswut andererseits sind eben auch interessant gewesen, auch für das moralische Dilemma dieser Figur.
Und es geht ja nicht nur darum, vielleicht Lebensraum, Lebensarten zu erkundschaften oder sich mit Besitztümern auseinanderzusetzen, ob man sie nun stiehlt oder ob man sie wie auch immer entwendet, sondern wir haben ja früh im Film schon
die Völkerschau des Kaisers,
die Völkerschau, genau. Mhm. Genau. Wo dann ja auch, wo wir dann den Filmtitel auch wiederfinden. Also ich habe das eben in der Filmbesprechung schon gesagt, versucht auch da nicht zu spoilern, aber es gibt eine Situation, da treffen weiße Wissenschaftler auf diese Gäste aus heute Namibia und die sitzen dann dort wie so Anschauungsobjekte und werden von diesen deutschen Wissenschaftlern vermessen mit Instrumenten am Kopf. Da werden Abstände zwischen Augen und Ohren und Kopfgrößen und so gemessen. Da habe ich mich gefragt, was hattet ihr da für eine Atmosphäre am Set, um sowas nachzustellen, selbst wenn es Schauspiel ist und natürlich in Filmen schreckliche Szenen dargestellt werden. Aber gerade heute, wo wir mitten in Black Lives Matter sind, wo wir eine ganz andere Wahrnehmung haben, so eine Szene zu drehen, was für eine Art von Herausforderung war denn das bitte für euch alle?
Also das fängt natürlich lange vor dem Drehtag an, nämlich mit dem Prozess des Castings oder der Besetzung und der ersten Gespräche, die man mit allen Schauspielern führt, muss natürlich wahnsinnig aufpassen, dass von Anfang an quasi so ein Projekt den richtigen Ton findet. Was vor allem dem Produzenten Thomas Kufus eben auch ganz wichtig war, war, dass wir wirklich mit Namibiern zusammen diesen Film machen und so gut es geht in allen Positionen auch so hoch wie möglich besetzen und ihre Teilnahme an diesem Projekt wirklich sicherstellen, weil Namibia ganz oft quasi als Postkarte für irgendwelche Großproduktionen genutzt wird und dann aber sozusagen die Leute gar nicht wirklich einbezogen werden. Und da geht's eigentlich schon los. Und dann ist es natürlich so, wenn du sozusagen das schaffst und als Team, und ich denke, das haben wir gut geschafft, dass wir wirklich ein Team da bilden konnten, dass die sich die ganze Zeit auch als Team verstanden hat, und du dann so eine Szene drehst, dann bist du natürlich schon in einem Bereich, in dem klar ist, es gibt natürlich immer Hierarchien an einem Set, aber die sind ganz flach und die sind ganz direkt. Da muss man auch, umso schlimmer die Szene ist, umso mehr muss man sie natürlich auch versuchen mit als technischen Vorgang zu drehen und mit einem Humor mit einer Arbeitsatmosphäre zu brechen, man kann natürlich nicht die ganze Zeit sozusagen immer im Abgleich mit dieser Realität alles machen. Das ist manchmal wahnsinnig schwer. Also es sind auf jeden Fall, also vielleicht am besten beschreibt es das, was Girlie Jazama in der Szene spielt. Das ist nicht die ist sowieso eine fantastische Schauspielerin, die auch viel ausgezeichnet wurde für ihre Arbeit schon. Aber was sie da spielt, ist wirklich ein kollektives oder eine Erinnerung vielleicht an das, was in ihrer Familie auch Traumatisierendes passiert ist, was sie als Herero-Frau ausdrücken will in der Szene. Und das ist zum Beispiel dann auch nicht so, dass ich als Regisseur da hingehe und sage, du, das haben wir gar nicht besprochen, was du da spielst, das will ich nicht, weil ich hier der Regisseur bin oder so. So arbeite ich gar nicht mit Schauspielern, sondern Gördi wusste, es die Einladung war, sie gestaltet diese Rolle. Sie hat mir auch zu dem Drehbuch Dinge gesagt, die dann auch einfach gemacht wurden im Drehbuch. Und was sie dann da spielt, ist dann auch das, was sie zum Ausdruck bringen will und nicht das, was ich da inszeniere.
Es ist auf jeden Fall eine Szene gewesen, die beim Anschauen, kann ich dir feedbacken, körperlich wehgetan hat. Ja, tatsächlich, sich das anzusehen. Das war das.
Weil sie auch so lang ist.
Ne? Ja, na klar. Und weil du auch ja dann lange Einstellungen wählst und nicht da auch noch schnell flickerhaft hin und her schneidest, sondern teils wirklich bei langen Einstellungen bleibst, die wehtun. War das dennoch so ein gewollt schrittweises Heranführen an das, wo es hingeht? Weil das ist ja noch nicht der Höhepunkt des Schrecklichen. Nee. Es geht ja von da aus dann, als ihr das Ganze verlagert, von Berlin rüber tatsächlich nach Namibia, als es dann darum geht, ja, diesen dort als Krieg deklariert, dieses als Krieg deklarierte Niederschlagen der Aufstände, dann begutachtet werden soll und der junge Ethnologe mit rübergeschickt wird, mutet ihr ja uns noch ganz andere Szenen zu.
Ja, das ist nur der Anfang. Also der Film hat diese zwei Teile, er fängt an in Berlin, das ist der erste Teil, und dann der viel längere und größere Teil ist dann diese Reise des Ethnologen nach Afrika, diese Odyssee in diesen Genozid. Und was dann noch passiert an Schritten, sind natürlich alles so gewählt in so Abstufungen, alles so Momente, bei denen man eigentlich der Hauptfigur, eben diesem Ethnologen, zurufen will, das kannst du nicht machen. Tu es nicht. Und er tut Dinge, und es ist auch nachvollziehbar, glaube ich, warum er sie tut, weil er eigentlich denkt, er kann in der Wissenschaft etwas bewegen, mit seiner Wissenschaft, mit etwas bewegen für ein gutes, größeres Ganzes. Aber das meinte ich vorhin mit diesem Dilemma, aber in Wahrheit ist alles, was er tut, einfach schrecklich. Und er dürfte es einfach nicht tun. Es wird so viel, wenn man über den Film redet, über die Brutalität und die Härte geredet, der tut wahnsinnig weh, aber zum Beispiel beutet er ja nie diese Kriegsereignisse für seine spekulative zur Schaustellung aus oder so. Wir haben versucht, so weit wie möglich auch rauszugehen, auch eine gewisse Sachlichkeit zu bewahren in der Darstellung, uns eben nicht hinreißen zu lassen, daraus sozusagen irgendwelchen Schauwert fürs Kino zu generieren. Auch das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt gewesen, warum wir die Perspektiven eben nicht splitten konnten. Erzählt man aus der Sicht der Opfer, dann muss man natürlich auch in diese Wüste, in diese schrecklichen Ereignisse schneiden. Und die sind, kann man sich vorstellen, wenn 10.000 von Menschen verdursten, die sind, wenn man das dann dreht, dann hat man einfach, ob man das will oder nicht, einen Horrorfilm. Und das Kino, dieses Kino, das ausbeutet, Kriegsereignisse ausbeutet und sie sozusagen stundenlang auf die Leinwand bringt, das wollte ich nicht machen.
Ja, das wäre auch in dem Fall, glaube ich, einfach also am Ziel und an der Idee vorbei gewesen. Ich habe mich gefragt, weil wir ja in so einem Film nicht die Möglichkeit haben, du auch als Filmemacher nicht die Möglichkeit hast, da irgendeine Form von Comic Relief unterzubringen. So in der Form geht es nicht. Andererseits kannst du den Menschen aber auch nicht 2 Stunden geballte Grausamkeit und Brutalität vor die Nase setzen. Ich habe mich deshalb gefragt, ob diese Figur des Alexander Hoffmann, brauchte der das aus deiner Sicht, diesen quasi guten Ansatz, ob er damit jetzt am Ende failt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber diesen guten Ansatz, dass er derjenige ist, der sich ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, diese Rassentheorie, die es damals noch gab, halt widerlegen zu wollen. Ist das notwendig? Kommst du ohne so eine Figur nicht aus, die zumindest irgendwas Gutes haben muss?
Also sagen wir mal so, ich komme auch ohne das aus.
Kommen wir nicht ohne das aus?
Unsere Sehgewohnheiten sind halt sehr stark geprägt durch das immer wieder verwendete Narrativ eines eines Helden. Und weil 90% oder mehr der Filme, die wir schauen, nach derselben Art erzählt werden, dass wir mit einer Figur in den ersten Minuten Empathie empfinden, irgendetwas passiert, was uns neugierig macht und wir dann mit dieser Figur, der wir vertrauen, auch ihre Reise bestreiten, dann ihr Abenteuer erleben und dann am Ende auch im Sinne einer Katharsis die Welt besser wird. Weil das das gängige Muster von allen Erzählformen ist.
Die Heldenreise.
Die Heldenreise ist es so, dass wenn du einen Film in dieser Budgetgröße dann auch irgendwie finanzierst, dass du auch natürlich darauf angesprochen wirst, wo denn dieses bekannte und so gut funktionierende Erzählmuster geblieben ist. Das, was ich mache, ist eigentlich auch ein klassischer Plot. Das ist nämlich das, was im Amerikanischen der Degeneration-Plot ist, also der moralische Fall einer Figur, die Entwicklung von gut zu schlecht. Und wir kennen das aus vielen Filmen, sowas wie Capote ist ein Degeneration-Plot, sowas wie Black Swan war die Degeneration einer Tänzerin. Man kennt das schon, es wird nur nicht so oft gemacht, weil es in der Regel Geschichten sind, die uns am Ende vor allem ein Menschenbild zeigen, das eben schrecklich ist und das uns eigentlich sozusagen daran erinnert, wie tief Menschen auch fallen können. Und dennoch ist es natürlich so, es ist Kino und es soll ja auch ein Kinofilm sein und der soll ja deshalb als Kinofilm auch erzählt werden, als fiktionaler Kinofilm, weil er eben ein anderes Publikum erreicht als das, das sich vielleicht mit anderen Medien zu solchen Themen informiert. Und es ist natürlich so, dass die Leute, wenn sie am Anfang mit dieser Figur auch noch eine Chance haben zu hoffen, selbst wenn sie sich langsam verrät und degeneriert und moralische Entscheidungen trifft, die schwierig sind, ist es trotzdem so, dass du das natürlich als Zuschauer brauchst. Wenn du in den, also wie gesagt, ich kenne auch Filme, vor allem aus dem Kino der 60er, 70er Jahre, die das gar nicht gemacht haben, aber sagen wir mal, diese Facette des Kinos ist immer kleiner geworden. Es sind eben diese anderen Erzählmuster, die öfter bemüht werden. Das, was wir da machen, spielt ja ein bisschen mit diesem Erzählmuster. Also zum Beispiel auch, es gibt ja quasi eine Art von, es gibt einen jungen Mann und eine junge Frau und sobald die beiden zusammenkommen, denken alle, ah, Liebesgeschichte. Und was der Film dann aber mit diesen Erwartungen macht und wie wir damit umgehen, bricht ja all diese Erwartungen und ist ja auch überraschend. Es ist wahrhaftig und es ist, denke ich, und auch das ist ja so, der Zuschauer will ja gar nicht immer das Gleiche erzählt bekommen, sondern er will ja sozusagen auch Dinge erzählt bekommen, die dann, die sich sozusagen erfüllen. Also es gibt eine gewisse Erwartung, aber sie muss natürlich auch, es muss eigentlich besser sein am Ende, was du erzählst, als das, was er erwartet hat.
Ja, wäre das letzten Endes die von dir angesprochene Liebesgeschichte geworden, die eine Alternative gewesen wäre aufgrund unserer Sehgewohnheiten. Ich glaube, dann wäre dir wahrscheinlich auch der ganze Film um die Ohren geflogen, wenn das passiert wäre. Ihr seid jetzt mit der vermessene Mensch auf der Berlinale. Wir haben aktuell gerade, auch wenn wir natürlich das Gespräch dann zum Kinostart senden, aber jetzt sind wir auf der Berlinale, da startet ihr. Es ist der 21. Februar. Berlinale ist schön, Film auf der Berlinale ist auch schön. In 3 Tagen ist aber noch was anderes, was ansteht.
Ja,
was machst du denn da?
Ja, wir fliegen zurück nach Namibia und zeigen den Film in kleineren Communities, die gar keine Kinos haben, vom Jeep mit einem Beamer auf die Leinwand projiziert, nachts. Und bevor der Film in Deutschland startet, zeigen wir ihn dort. Wir haben ihn schon mal in Namibia gezeigt, bevor wir den Schnitt überhaupt beendet haben, weil uns ganz wichtig war, dass eben zumindest mal einige Repräsentanten der Opfergruppen ein Feedback geben können und sagen können, ist das okay, wie kommt das für sie an, kann man das so machen und so. Aber jetzt ist es noch mehr so, dass wir den Film erstmal dort schauen wollen und auch besprechen wollen und da freue ich mich sehr drauf. Ja.
Und da wirst du dann auch, darauf zielte meine Frage, da wirst du dann auch deinen 50. Geburtstag feiern?
Ach so.
In 3 Tagen?
Nein, den feiere ich noch, da bin ich noch hier. Das feiere ich hier am Ende der Berlinale.
Okay.
Wenn ich dann noch reden kann.
So, im Vorfeld gratulieren, das macht man nicht, das bringt Unglück, aber trotzdem alles Gute, viel Spaß. beim Geburtstag viel Erfolg mit dem Film und dann schauen wir, ob wir uns wieder erst auf irgendeiner nächsten Berlinale wiedersehen oder irgendwann zwischendurch. Lars Kraume, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, von dort aus zu etwas wirklich completely different.
Also, Sie wollen ihn töten. Sie wollen ihn töten. Und ich will ihn ebenso töten. Was ist mit Ihnen, Mr. Wick?
Ich werde gleich Sie töten.
Ja, in einem John Wick-Film, da können wir schon mal ein kleines bisschen durcheinander geraten, wer da jetzt wen und vor allem auch warum nochmal genau tötet oder töten will. Diese Filme sind immer halt ein bisschen so, als würde man einem Profi-Zocker bei einem Ego-Shooter zugucken. Allerdings so in Third-Person-Perspektive, weil die Kamera ja die ganze Zeit Keanu Reeves aka John Wick hinterherläuft, wie der überall, wo er vor seinen Verfolgern flüchtet, eine Spur der Verwüstung hinterlässt, wie ein Mähdrescher auf der Autobahn im Gegenverkehr. Wenn ihr die ersten drei Filme nicht so ganz parat habt, hier kurze Einführung. John Wick ist ehemaliger Profikiller im Dienste der sogenannten Hohen Kammer, war aber eigentlich vor einigen Jahren schon abgetaucht und ausgestiegen oder vielleicht auch andersrum, erst ausgestiegen und dann abgetaucht, was bei dieser hochmafiösen weltweiten Vereinigung allerdings jetzt gar nicht mal so wahnsinnig einfach ist. Musste dann also quasi durch die Hintertür wieder einsteigen, wie das immer so ist in solchen Filmen, um sich einerseits selbst zu retten und jemand anderen zu rächen. Und das ist jetzt eigentlich seit drei Filmen so der Stand der Dinge und John Wick eben auf der Flucht.
Größe L gerade geschnitten, nicht wahr? Vorne und hinten mit Kevlar verstärkt. Der letzte Schrei der ballistischen Mode. Passend für alle formellen Anlässe. Hochzeiten, Begräbnisse, hohe Kammerduelle. Ich finde, ein Mann sollte etwas hermachen, wenn er heiratet oder beerdigt wird.
Dieses Mal kriegt es im vierten Teil mit dem sogenannten Marquis zu tun, gespielt von Bill Skarsgård, also einem der 48 Stellan Skarsgård-Schauspielersöhne. Bill war der für die Unterscheidung der einzelnen Skarsgårds untereinander. Bill war der, der auch Pennywise im jüngsten S von Stephen King gespielt hat. Diese beiden also, John Wick und der Marquis, jagen sich gegenseitig rund um den Globus, New York, Jordanien, Osaka, Berlin, Paris, unterschiedlichste Schauplätze im Film und können sich aber nicht mal auf die Wahl der Waffen einigen.
Pistolen.
Schwerter.
Pistolen.
Schwerter.
Pistolen.
Schwerter.
Ja, weil der eine will halt
Pistolen.
Der andere will aber lieber
Schwerter.
So geht das dann also knappe drei Stunden lang und dabei, wie bereits erwähnt, Mähdrescher, Autobahn, Gegenverkehr. Und das ist jetzt kein Filmspoiler, sondern natürlich eine Metapher. John Wick ist meist zu Fuß unterwegs und meuchelt gefühlte 759 Gegner in 2 Stunden und 47 Minuten nieder. 167 Minuten John Wick 4. Wer guckt sich sowas an? Ja, vermutlich alle, die auf diese perfekt auschoreografierten Stuntszenen stehen, denn davon lebt natürlich auch dieser gesamte vierte Teil. Die sind teils so absurd, dass es unfreiwillig komisch wird, wenn John Wick sich eine 200-Stufen-Treppe in Paris hochkämpft, um dann fast ganz oben angekommen, so einen üblen Kinnhaken zu kriegen, dass er quasi die ganzen 200 Stufen rückwärts wieder runterpurzelt und wir ihm mehrere Minuten dabei zugucken, bis er dann von unten wieder anfangen kann aufs Neue. So ein bisschen, als wenn man bei Super Mario ein Level nicht geschafft hat und so kurz bevor man hinten an der Fahne angekommen ist bei Super Mario und dann auch wieder ganz von vorne anfangen muss. Also unfreiwillig komisch, manchmal teils auch schon schmerzhaft redundant das Ganze und natürlich auch stuntverliebt. Herrgott, von wem reden wir denn hier? Ausgedacht haben sich das Ganze ja damals 2014 Chad Stahelski und David Leitch. Den ersten Film haben sie zu zweit gemacht. Leitch hat nach dem ersten John Wick unter anderem Deadpool 2 und Bullet Train gedreht. Stahelski ist bei Wick geblieben und hat halt die Reihe fortgeführt. Aber die zwei sind nun mal die Stunt- und Action-Sequenz-Legenden Hollywoods, haben beide selbst lange als Stunt-Doubles gearbeitet. Leitch als Double von Brad Pitt, Stahelski als Double von Keanu Reeves. Da steckt also jede Menge Know-how dahinter. Dazu kommen wir dann aber noch im Gespräch. Wer das, wie gesagt, in Perfektion nochmal sehen will, massenhaft durchchoreografierte Stuntszenen an wirklich unterschiedlichsten Drehorten, wer sich das angucken will und sich ja auf der anderen Seite an den wie die Fliegen umfallenden Assassins im Film nicht stört, kann da ab Donnerstag reingehen. Anna hat sich zum Film, wie gesagt, mit Keanu Reeves getroffen.
Keanu Reeves zu erleben ist ungefähr so wie John Wick zu treffen, zumindest was seinen Redefluss angeht, also den ausbleibenden Redefluss. 25 Minuten mit ihm und gefühlt 50 Fragen und einsilbige Antworten. Die längste war so um die 40, 41 Sekunden und da waren aber sehr viele Pausen drin. Und da hat er auch zwei Fragen auf einmal beantwortet. Das gilt quasi nicht. Das Lustige dabei, Keanu Reeves, der redet nicht nur so wenig wie John Wick, der hat auch optisch die Figur nicht abgelegt. Lange Haare, Anzug, er sah quasi aus, als sei er gerade vom Filmset gekommen und hat erstmal über Berlin geschwärmt, das Übliche, wie toll alles war, das erspare ich euch. Er wird dieses Jahr 59 und legt die Messlatte fürs geriatrische Actionkino hoch, auch wenn es nicht leichter wird.
Yeah, I mean, they're not easier, you know, but I think that that's part of their gift, you know, to be able to have the chance to try and just, I don't know, I find the action in John Wick beautiful and it has its challenges and, you know, definitely being older, you have to pay more attention to recovery. But it's all right.
Er versucht fit zu bleiben, aber das, was er hier braucht, ist einfach nochmal ein anderes Kaliber.
Yeah, try and keep in shape. John Wick's a particular kind of being in shape. But I think that's kind of what the training's for. It's not just... It's not bodybuilding. It's not fitness. You know, it's you're moving people. All of the judo, the throws. You know, there's really a lot of interactive fighting in the films, and so just trying to get the core and the base, and also it's really about trying to not survive, but to be able to continue to do it day after day after day.
Überlebt hat er und hat sich auch noch ein paar neue Skills draufgeladen.
For this one, it was just nunchucks, just trying to, which is two pieces of wood with a chain, swing those around. You want to be safe with them, but also get the rhythm. And they're a technique and a tool that really takes time to get proficient at. I never got super high level, but for this, for John Wick, just the brutal and the choreography and the rhythm of it. I would say that was probably the newest thing that I had.
Das war neu, das brauchte er vor allem fürs erste Drittel vom Film in Osaka, danach dann in Paris am Arc de Triomphe, da ging's vor allem um Autos.
Yeah, just lots of elements, moving cars, coordination with all of the drivers for safety and precision driving. All of the stunt people, you know, kind of trying to create these extraordinary circumstances of cars and people getting hit by cars and flying off of them, all of the timing. And then with the cars themselves, some of the precision driving, not just being solo, but with other people. Trying to tie that together.
Und wenn er davon redet, leuchten wirklich seine Augen wie bei einem kleinen Kind.
Yeah, it was fun. I got to do some kind of things that you don't get to do in the real world, you know, so, you know, throwing 180s, 270s, was just kind of like an extraordinary opportunity to play.
Das klingt wie eine Bewerbung für den nächsten Fast and Furious Film, bitte nicht, Zeit zum Spielen hatte er, nur mit einer Sache, da hapert's noch, da ist Keanu Reeves dann doch ganz weit weg von John Wick, dem toughen Image. Will er aber auch gar nicht.
No, I don't need to have a tougher image. No, no, not at all.
Ich schwöre, das war wirklich alles Ergiebige aus 27 Minuten John Wick Pressekonferenz.
Ja, da habe ich ja einigermaßen großes Glück gehabt, dass ich Regisseur Chad Stahelski danach für mich ganz alleine hatte und der vor allem deutlich gesprächiger war. Zurückgezogen im Hotelzimmer, nur wir beide, mal ohne nervige und gesprächsstörende Entourage drumherum. Das ist auch was, was teilweise, ich sag mal, nicht ganz so gesprächsförderlich ist, wenn dann noch 5, 6 andere Nasen mit im Raum stehen oder sitzen und wahlweise permanent auf die Uhr gucken oder auf ihren Handys rumtippen, weil sie alle so wahnsinnig busy sind. Also in dem Fall waren wir zu zweit, das war sehr angenehm. Und klar haben wir auch über John Wick 4 im Speziellen gesprochen, aber vor allem wollte ich eben mal die Möglichkeit nutzen, mit jemandem wie ihm über die eingangs angesprochene Sicherheit an Actionfilmsets zu sprechen. Immer wieder kommt es da ja zu Unfällen, teilweise auch mit Schusswaffen und da manchmal dann sogar wirklich zu tödlichen Tragödien, wie eben 2021 am Set von Rust mit Alec Baldwin oder eben wie 1993 bei The Crow, als Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, versehentlich mit einer ebenfalls scharf geladenen Waffe getötet wurde und Chad Stahelski damals diesen Film zu Ende gespielt hat. Der war nämlich eng mit Brandon Lee befreundet, war auch dessen Stunt-Double und ist für die fehlenden Szenen damals dann wirklich eingesprungen, die ihn dann halt immer nur noch von hinten gezeigt haben. Und so ist der Film damals fertiggestellt worden. Meine Kernfrage, die ich unbedingt loswerden wollte, war, wie kann es überhaupt sein, dass man eine Requisitenwaffe mit scharfer Munition laden kann? Warum wird das nicht allein technisch schon an allen Filmknarren verhindert?
The story is the one thing that we don't want to spoil anything about, of course, but there also is, of course, the action. So I was wondering, what did at the time 56-57-year-old Keanu Reeves say about what he is about to face in this one?
He just smiled and said, sure, let's go. Didn't I'm the true story. We pitched him some. I mean, it's not one day where you just pitch everything. We just tell him what we want, and he, as long as I've known him, he's, I mean, way back in Matrix 2, he just smiles and goes.
Yeah. But what about you? I think I didn't see your name in the stunt credits.
No.
What's up there?
Just behind the camera. I'm good.
Because you want to concentrate on directing fully, or you just
don't
want to do stunts yourself anymore?
No. You try to evolve. It's like, look, there's some things you miss about it and all that. I mean, it's a wonderful life. It was an amazing opportunity, but like, you know, you have Keanu putting his heart into it. Like, I feel I need to focus 100% on everything. Mm-hmm. And, you know, you try to put your energy where you're needed. That's my job. My job is not to do that. I have stunt teams that are far better. Stuntmen now, or at least the team I have now, the 8711 team, they're 10 times better than I ever was as a stuntman. It's gotten so much more evolved.
Yeah. I had the absurd idea of trying to do a body count. Maybe I should say a bloody count. And I think I came up with 759 or something.
I don't know if it's that.
Did you count at all?
No, I try not to do that. But my editorial staff, they actually know the number.
They know it.
But I've asked not to know.
So. Okay. Am I completely wrong? Or did I maybe see some of your stunt guys die 3 or 4 times? I mean, do you have enough people for that amount of stunts?
I won't confirm or deny, but that is, there's only so many. This is one of the best stunt teams we've ever put together. It's like 6 different countries all came together for this one. Hmm. So, but the super, super, you know, super great stunt guys, they're hard to get. And I think we got a lot of them.
Yeah.
So maybe the stunt guys had to work a lot harder than you think, but yeah. If you go to the first week on a John Wick set, like first week of shooting, everybody has long hair and beards. When you go to the last week of a John Wick set, everybody's really short hair and clean shaven. So I'll just say that.
Okay, I get it. The rougher it gets on a film set, the more safety is important. How do you create a safe set in a movie like that?
Communication, hire the right people, know what you don't know. I think so many times in the industry of some of the accidents are always human related. There's no, even like when they say it's a mechanical failure, it's because someone didn't engineer the thing. Like you have to know that you don't know, that there's always a chance something can go wrong. Most people go, no one's omniscient. The second you go into assumption, the second you go into, I know nothing can, like, you've already failed. You have to account for the unknown. What's the, you know, having come up 20 years in stunts, like, the times when things went wrong, it was because people thought they knew everything. It was because people dismissed, became complacent. You have to realize you are not omniscient. There is, no matter how smart, how good anybody is, there is a 1% chance, so prepare for it. And after everybody, you know how many times I've had to go through that and have every stunt person and every safety person in the world tell me, okay, well, what if? And then you build off that. No one's to blame. Like, people take it egotistically, but it's not supposed to be that way. We're supposed to all get together. So that's how I start, knowing that there's always a chance. And then you build the contingencies and you go, what ifs? And you do the extra work to communicate that while making everybody feel that we are safe, but you still have to take into account and making it even more safe. And as long as you have that attitude and focus, that you don't lose focus, you can keep a very, very safe set.
I like to address the elephant in the room very directly, because you made the painful experience of loaded weapons on a film set, mm-hmm. when you had to finish in 93 for Brandon Lee, mm-hmm. in The Crow, who got shot on the mm-hmm. film set. And just a couple of months ago, we had another terrible incident mm-hmm. at an Alec Baldwin set, mm-hmm. when the camera woman was shot. What I'm wondering about this is, how is it even possible that you have real guns on a film set that can be loaded with real bullets? How is that possible?
Again, I wasn't there. So I can't talk about rust. I can't talk about that. No, it would be wrong of me in my position to make assumptions, just like we were just talking about. Mm. I can only talk about how we do things and how accident, like how, again, let's just take rust out of it. Literally up until fairly recently, all the guns you see on a movie set, other than rubber guns or small plastic ones that we drop and stuff, they're all actual firearms. What you're really talking about is ammunition. They don't use live ammunition, they use blanks, which is very similar, but they do not have the projectile on it, and a much lower grainage of black powder. That's what gives the muzzle flash. But it's been, you know, the evolution of technology and digital effects or visual effects, they're allowed to put in muzzle flashes and do stuff. It costs more, but it's much safer. The guns aren't even loaded, the digital muzzle flash puts in. On John Wick, ever since the first John Wick back in 2014, it does have a cost variance because of the visual effects and stuff. But we go to our armorers and the prop masters with the weapons, and we have a technology, they're called plug guns. So the barrels are plugged with a steel rod, and the ammunition we use is not real ammunition. So it can't, there's
all the... Could these guns be loaded with real ammunition?
No, not the ones we use. No, you could put a round in. It's just, there's no firing pin. There's no way for that round to go off. I mean, there's many different types of technologies for guns in movie sets. But to answer to your question, it's not... Don't look at the firearm. Don't look at it. It's still people that make decisions. If you get the wrong people, or inexperienced people, or people that do not understand what could happen, they're dismissive and things can happen. So the best way to do that is realize things, no matter how safe you are with a real gun and a blank, like a blank can kill you at 5 feet, at even 10 feet, the concussive force can put you down. So again, reverse engineering that back, what's the best way to do that? Well, obviously, don't have a firearm that is a firearm. Don't have ammunition that can do that, and do it all with digital effects. Can everybody afford to do that? I can't answer why that particular technology still exists. I can't answer about the legislation. I can't answer about what happened on that set. I just know that the people I work with understand what can go wrong, and we understand that people get tired and people make mistakes. So we just go one step further, I think, than most people, and we take those factors out of the equation. And I think that's really the only way to be safe.
I know from European countries such as France or Germany that maybe the rules for getting permission to shoot could be very strict under mm-hmm. circumstances. So maybe a quick word about Paris and Berlin. Mm-hmm. I was shooting here. Well, how did you approach that?
Well, again, it timing, right? I mean, we were coming back at the tail end of COVID. A lot of... Like the Louvre, for instance, trying to shoot in the Louvre is crazy. Like, you know, shooting, you know, even some main spot, you know, Berlin and Paris were very tourist-orientated economies. So we were coming at a time on the tail end of COVID when things had been shut down. Tourism ceased. So we had the opportunity to go to these places and ask, can we film here? And literally, I think I've got 98% of every location I wanted, I got. So that was, you know, it was timing. The local municipalities were very acquiescent to our requests. You know, you can't just do a gunfight in the Louvre, and you can't just smash cars everywhere. But, like, you know, we just try to, you know, you creatively solve problems and how to do it. But it's, I'm very insistent, I guess, with my location scouts. I think they hate me. Yeah. I push very hard. I mean, I know how I want to see a movie. I want to see things I haven't seen before. And that's how I try to get the locations for John Wick's.
I think you guys did an amazing job.
Thank you.
You created a beautiful, deadly ballet that you put on the screen. Thanks. I had fun for 167 minutes.
Great.
See you for the next one.
That'd be lovely. Thank you, Thomas.
Thanks.
Ja, ist schon auch eine krasse Erkenntnis, ne, dass für manche Filmproduktionen einfach echte Waffen genommen werden, /wurden, weil es in Teilen der USA einfacher ist, die für einen Dreh zu beschaffen, als extra Prop-Guns, also hergestellte Filmwaffen, wie bei John Wick zu benutzen, die dann, wie gerade eben gehört, eben doppelt gesichert sind durch Stahlsperren im Lauf und alle ohne Schlagbolzen sind, sodass also ein echtes Projektil gar nicht ausgelöst werden kann, selbst wenn, warum auch immer, echte Munition in so einer Waffe landen sollte. Denn auch wenn es am Ende, wie eigentlich immer, menschliches Versagen ist, wenn so schlimme Unfälle passieren, raffe ich einfach bis jetzt nicht, was echte Munition an einem Filmset zu suchen hat. Ich meine, die muss ja auch irgendeiner dahingelegt haben. Und schon stellt sich dann eben auch die Frage, ob es wirklich ein Unfall war. Also es geht anders, haben wir gerade gehört. Man kann sowas ausschließen, aber vielleicht auch nur, wenn da so erprobte und geschulte Leute in der Verantwortung stehen wie Chad Stahelski und sein Team. So, Anna hat noch was für euch hinten raus im Fernsehen.
So ein TV-Tipp habe ich noch, wobei die ARD-Mediathek in Frankreich ja leider gegeoblockt ist. Aber heute, also Dienstag, da ist der internationale Tag gegen Rassismus. Und aus diesem Anlass gibt es im Ersten eine sensationelle Free-TV-Premiere. Gleich 5 Filme hat der Star-Regisseur und Videokünstler Steve McQueen im Jahr 2020 für die BBC gedreht. Eine Filmreihe über den prekären Alltag und die rassistische Benachteiligung der karibischen Community im London der 1970er und 80er Jahre. Small Axe heißt diese filmische Miniserie und es sind wirklich ganz unterschiedliche Dinge, ganz unterschiedliche Themen und Herangehensweisen. Aber alle eint natürlich das Thema des Rassismus und Steve McQueen, dessen Eltern selbst aus der Karibik kommen, der hat 4 der 5 Filme wirklich auf wahren Begebenheiten beruhen lassen. Alle 5 Filme haben zwar den gleichen Kameramann, sehen aber ganz unterschiedlich aus. Mangrove zum Beispiel, der erste Film der Reihe, der wurde auf 35mm gedreht und hat dadurch so einen grobkörnigen Look. Education, der letzte Film, der wurde wie alte Filme in der BBC auf 16mm gedreht und bekommt dadurch nochmal eine ganz eigene Authentizität. Und wenn wir mal vorne anfangen, in Mangrove, da geht es um die Mangrove 9, eine Gruppe britischer schwarzer Aktivisten, die 1970 wegen Aufruhrs angeklagt worden sind.
Sie kommen hierher mit ihren bunten Klamotten, vögeln unsere Frauen und glauben, sie wären was Besonderes.
Die Polizei steckt mit dem Stadtrat unter einer Decke, der Stadtrat mit dem Richter, der Richter mit der Polizei.
Wenn wir nachgeben, werden sie uns alles nehmen. Und sie werden das auch mit unseren Kindern tun.
Jedermann kämpft für sich allein.
Hey, das sind die gegen uns.
55 Tage Prozess waren's und am Ende gab es einen Freispruch und das erste Mal überhaupt, dass in einem Gerichtsprozess rassistisch motiviertes Verhalten der Polizei nachgewiesen wurde. Das ist eigentlich so ein klassischer Justizthriller, Lovers Rock. Der ist der einzig fiktive Film der Reihe. Der spielt in einer einzigen Nacht und nimmt vom Titel her schon Bezug auf den Lovers Rock, eine Stilrichtung des Reggaes. Und die Geschichte, die ist inspiriert von Steve McQueens Tante, die sich nachts heimlich aus dem Elternhaus geschlichen hat, um auf Partys zu gehen. In Red, White, Blue, da spielt Star Wars Star John Boyega einen jungen Schwarzen, der gegen den Willen seines Vaters bei der Polizei anheuert, um von innen heraus gegen die rassistischen Strukturen zu kämpfen. Der vorletzte Film stellt den Schriftsteller Alex Wheatle in den Vordergrund und im letzten Film Education geht es um die britische Bildungspolitik und das Codewort speziell, das jahrzehntelang benutzt wurde, um Kinder mit Migrationshintergrund ganz bewusst zu benachteiligen. Das Ganze ist eine Anthologie-Filmreihe oder auch Serie. Jeder Film steht für sich. Allerdings gibt es in der vorgegebenen Reihenfolge, wie sie auch im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird, eine ganz eigene Wirkung, weil die Filme in kleinen Details Motive aufgreifen, sei es durch ein akustisches Signal oder eine Einstellung oder auch nur einen Song. Aber es funktioniert eben auch einzeln. Also Steve McQueen, der ja Filme gemacht hat wie 12 Years a Slave oder Hunger oder Shame, der ist hier wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er schafft es, 5 Perspektiven zu erzählen, 5-mal den Horizont zu eröffnen oder auch zu weiten, immer die Last auf den Schultern repräsentieren zu wollen und zu müssen. Das macht er mit einer Zärtlichkeit in jedem einzelnen Film, einer Liebe zu seinen Protagonisten, den harten Themen, dass es wirklich ins Mark geht. Also Lovers Rock zum Beispiel, der Musikfilm, der ist wirklich so eine Art Stream of Consciousness, eine Nacht vollgepackt mit Menschen, mit Geschichten, mit Biografien. Ein Film, der die Tanzfläche als Zentrum hat, auf der sich emotionale Dramen abspielen. Es ist ein Film, der pulsiert. Im Kontrast dazu dann Education, das ist wirklich hart, weil es nicht nur um Rassismus, sondern eben um systematischen Rassismus an Kindern geht. Es ist keine leichte Kost, aber absolut sehenswert. Alle 5 Filme gibt's in der ARD-Mediathek abrufbar. Eine lineare Ausstrahlung gibt's auch, aber wer guckt schon linear?
Dann soll's das für diese Woche gewesen sein. Und ja, auch jetzt Donnerstag schon startet im Kino die Doku Lars Eidinger Sein oder Nichtsein. Das habe ich natürlich nicht vergessen, deshalb erwähne ich es hinten noch ganz kurz. Aber Lars ist nächsten Dienstag genau dazu unser Gast. Und dann reden wir natürlich auch ausführlicher drüber. Wer Fan ist, geht vermutlich eh schon diese Woche rein, wollte das nur erwähnt haben. Also Lars Eidinger Sein oder Nichtsein ab diesem Donnerstag im Kino. Nächsten Dienstag sprechen wir mit Lars über diesen Film. Bis dahin macht ihr's gut und keinen Quatsch. Bitte guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Anna aus Frankreich.
Bien sûr, naturellement, en substance, il papillote.
So nämlich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.